Ja, allen einen wunderschönen guten Morgen. Bevor ich euch gleich mit Gottes Wort dienen darf, möchte ich euch noch ein paar Takte sagen. Den Kindern haben wir schon mal die Blätter mitgegeben in den Kindergottesdienst. School ist cool. Schule ist interessant, spannend, was auch immer. Oder auch nicht. Dann habe ich draußen auch noch die Blätter. Dieses Mal das Thema Lebe deine Berufung. Und die sind da an dem Ausgang, direkt an dem runden Tisch. Ich kriegte nochmal diese schönen CDs. Waldemar Grabe singt Psalmen und macht tolle Musik und liest auch Psalmen. Die Nor van Haften hat eine großartige Gabe, Lebensbilder der Bibel aufleuchten zu lassen. Also richtig spannend zu lesen. Das Wort kleines Ding mit großer Spannkraft und Sprengkraft. Da ist immer rechts, wenn man es aufschlägt, ein schönes, ansprechendes Bild und links ein Impuls. Dann die Konfirmanden, ein krasser Tausch und andere Geschichten, richtig für junge Leute. Dann diese schönen Maxi-Filme, ich habe nur drei davon, einen gibt es gerade nicht mehr, der wird neu aufgelegt. Maxi Ecuador, Spanien und Malawi. Und da gibt es auch noch Quiz dazu, wer so einen Film mitnimmt, da kann ich euch auch noch die Quizfragen dann liefern. Per Mail dann am besten, dann könnt ihr es hin und her verändern. Dann, wenn unsere Eltern Hilfe brauchen, ich fand es ein sehr wertvolles Buch, das ist eine völlig andere Hausnummer. Und der Ulrich Wendel, der hat das Buch herausgegeben, 21 Methoden, wie kann ich die Bibel aus, ja, wie kann ich es erklären den Leuten, die ich vor mir habe? Und dieses Buch, das gibt es nicht im Buchhandel. Unser Albert Rechkemmer hat das geschrieben. Der war 15 Jahre in Japan und etwa genauso lange in Bangladesch. Hochspannend. Tu es einfach, weißt nicht, wozu es gut ist. Und einmal für die Frauen, die mit Frauen arbeiten, einmal für die Seniorenarbeit, was immer ihr braucht. Die Preise stehen alle entweder hinten drauf oder hinten drin. Jetzt geht's zum Eigentlichen. Ja, so ist das im Leben. Warum ich immer die Bücher rumschleife? Ich habe erlebt, wie meine eigenen Nichten und Neffen zum Teil zum Glauben kamen durch Bücher lesen. Aber man muss es ihnen halt ein bisschen schmackhaft machen. Und ist so. Und Herr, jetzt lass du uns dein Wort anschauen, begreifen und umsetzen. Danke für deine Gegenwart mit uns. Amen. Ja, als ich das vorletzte Mal da war, waren wir gelandet bei Josua 1. Sie standen vor dem Jordan. Und dieser Josua, der 22 Jahre der Assistent von Mose war, der ganz vieles gelernt hat, dieser Josua, der musste jetzt die Stafette übernehmen und er kriegte ein dreifaches Sei mutig und stark. Also vor dem Jordan stehend, vor dem Hinübergehen ins Land, was Gott verheißen hat, sagt Gott ihm, sei mutig und stark, ich habe es euch gegeben. Ich habe alles vorbereitet. Sei mutig und stark und bleib bei meinem Wort. Geh weder zur Rechten noch zur Linken, so wird es dir gelingen. Und er sagt, sei mutig und stark, denn ich selber bin mit dir dabei. Beim nächsten Mal, als ich da war letztes Jahr, da war diese großartige Begegnung, die Josua hatte, da war er nicht vor dem Jordan gestanden, da war er vor dieser Stadt Jericho gestanden. Da stand er ganz allein und wahrscheinlich gingen ihm tausend Dinge durch den Kopf, vielleicht ist er ja richtig Kopfkarussell gefahren. Diese menschlich gesprochen uneinnehmbaren Mauern, und wir 40 Jahre durch die Wüste gepilgert, Sandalen haben durchgehalten, die Selbstbedienung mit dem jeden Morgen Tagesration hat gestimmt, aber wir sind ja nicht die geübten Kämpfer und Krieger. Und Gott schickt ihm einen, der vor ihm steht. Er erschrickt, er kriegt Angst. Bist du ein Freund oder Feind? Weder noch. Ich bin der Herr über das Heer des Herrn. Und mit Gott auf sonderbare Weise nahmen sie ihr Jericho ein. Und heute gehen wir wieder zu Josua, und zwar nach Kapitel 24. Es ist spannend, was Gott durch diesen Josua, der dieses Volk geführt hat, alles tun konnte. Also wir gehen heute wieder eine Zeitreise zurück und gehen nach Sichem, also so 3400 Jahre zurück, und von hier aus etwa 3200 Kilometer Luftlinie zu dem heutigen Nablus, also das damalige Sichem. Und was ist in dem damaligen Sichem alles passiert? Wisst ihr, der erste Teil des Buches Josua, der beschreibt uns die Eroberung des Landes. Die Vorbereitung der Landeinnahme, die Durchführung der Landeinnahme. Dann von Kapitel 13 bis 24 geht es um die Verteilung des Landes und das richtig Sesshaftwerden. Und der Josua, der sah als alt gewordener Leiter und Führer dieses Volkes, jetzt sind sie da angekommen, jeder Stamm hat seinen Platz, und jetzt sind aber da ja diese Leute auch noch da. Die sind ja jetzt nicht alle ausgerottet, diese Kanaaniter und wie die alle heißen. Und Josua sieht sein Volk, wie sie jetzt das ernten dürfen, was sie nicht gesät haben. Wie sie in vorbereitete Verhältnisse kamen, wie das nicht immer so ist, aber so führte Gott sein Volk. Und so hat er es dem Josua schon Kapitel 1 gesagt: Ich habe alles vorbereitet. Ihr kommt in vorbereitete Verhältnisse. Und jetzt sind sie da. Und ihr wisst ja, wenn es einem gut geht und wenn alles flutscht und wenn alles so seinen guten Gang geht, was passiert dann ganz schnell? Da wird man manchmal selbstständig. Da wird man manchmal so ein bisschen eigenständig, nicht mehr so direkt an Gott angedockt. Und dieser Josua, der nimmt sich Zeit und erzählt im ganzen Kapitel 23 alles, was er dem Volk mitgeben will, nämlich ein Stück Geschichte, wie Gott sie geführt hat, wie Gott sie geleitet hat, wie Gott sie durchgebracht hat. Er bringt ihnen in Erinnerung, wer dieser Gott ist, mit dem sie jetzt hier sesshaft sind, in diesem Land, was er ihnen vorbereitet hat. Und dann macht er noch einen obendrauf, der Landtag zu Sichem. Und da lese ich euch jetzt einfach mal die Verse. Josua 24. Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten von Israel, seine obersten Richter und die Amtsleute. Und als sie vor Gott getreten waren, sprach er zum ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vorzeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan und mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. Und Isaak gab ich Jakob und Esau, und gab Esau das Gebirge Seir und alles, was da dazugehört, zum Besitz. Jakob aber und seine Söhne zogen hinab nach Ägypten. Da sandte ich Mose und Aaron und plagte Ägypten, wie ich unter ihnen getan habe. Danach führte ich euch und eure Väter aus Ägypten. Und als ihr ans Meer kamt und die Ägypter euren Vätern nachjagten mit Wagen und Gespannen ans Schilfmeer, da schrien sie zum Herrn. Da setzte er eine Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen. Und es bedeckte sie. Eure Augen haben gesehen, was ich in Ägypten getan habe. Und ihr habt gewohnt in der Wüste eine lange, lange Zeit. Und ich habe euch gebracht in das Land der Ammoniter, die jenseits des Jordans wohnen. Und als sie gegen euch kämpften, gab ich sie in eure Hände, so dass ihr ihr Land einnahmt und vertilgt habt ihr sie. Da machte sich auf Balak, der Sohn Zippors, der König von den Moabitern, und kämpfte mit Israel und sandte hin und ließ rufen Bileam, den Sohn Beors, um euch zu verfluchen. Aber ich wollte ihn nicht hören, sondern er musste euch segnen. Und ich errettete euch aus seinen Händen. Und als ihr über den Jordan gingt und nach Jericho kamt, kämpften gegen euch die Bürger von Jericho, die Amoriter, Peresiter, Kanaaniter, Hethiter, Gigasiter, Hiviter und Jebusiter. Aber ich gab sie in eure Hand. Und ich sandte Angst und Schrecken vor euch her, die trieben sie vor euch weg. Die beiden Könige der Amoriter und nicht dein Schwert noch dein Bogen. Und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht habt und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin zu wohnen. Und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren dahin alle Götter, denen eure Väter gedient haben jenseits des Euphratstroms und in Ägypten, und dient dem Herrn allein. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Welch eine Geschichte. Der alt gewordene Führer, bevor er so sein Amt abgibt, nimmt diese Leute noch einmal mit in die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk. Er gibt ihnen Orientierung. Wie viele Leute suchen heute Orientierung? Die damals, die waren 40 Jahre durch die Wüste gegangen und mit allen Ups und Downs, mit allen guten und schwierigen Seiten, Gott hat sie versorgt, Gott hat sie durchgebracht. Welch ein langer Prozess. Und was hat der Josua selber dadurch alles miterlebt, mitgemacht? Und von seinen eigenen Leuten zum Beispiel, als er als Kundschafter mit dabei war, weil er und Kaleb ganz und gar beim Wort Gottes geblieben sind, wurden sie fast von ihren eigenen Leuten gesteinigt. Auch das kann passieren, dass Menschen, die miteinander auf dem Weg sind, ein paarerlei Meinungen kriegen und plötzlich werden die einen gesteinigt, nur weil sie das festhalten, das Wort Gottes. Und ich möchte euch heute einfach mitnehmen, drei Dinge. Einmal Orientierung finden, Orientierung halten und Orientierung geben. Wie damals, die standen da, wie geht's weiter? Und wir stehen auch da, wie geht's weiter? Wenn ihr die Geschichte unserer Zeit anschaut, die Nachrichten hört, die Welt ein bisschen fokussiert, dann merkt ihr, es wankt und wackelt und es gibt mehrfach durcheinander Chaos an vielen Stellen. Fürchterliche Situationen, Orientierung finden wo? Das machen Muslime, die im Schlaf erschrecken und versinken in ihrem eigenen Haus, in ihrer Ewigkeit aufwachen. Wie geht es in den mehrfachen Kriegen? Wir haben ja nicht nur Russland und Ukraine, wir haben ja nochmal 7, 8 Kriege in der Welt angehen, von denen spricht keiner. Von den unwahrscheinlichen Durcheinanders. Orientierung finden, auch wir hier im ganz normalen Alltag. Wie finden wir Orientierung? Wem wollen wir folgen? Wie geht's weiter? Was ist der Grund unserer Existenz? Die hatten diese vielerlei damals Leute mit allen ihren Göttern und der Josua sagt ihnen, wollt ihr mit denen oder wollt ihr mit dem Gott, der euch wunderbar aus der Gefangenschaft und Sklaverei herausgebracht hat und der euch alles vorbereitet hat? Ich meine, wir haben ja heute in unserem Land und darüber hinaus viele Möglichkeiten. Vor 100 Jahren war vieles ja noch gar nicht möglich. Mir erzählte vor kurzem eine 99-jährige Ärztin. Ihr Studium, das war das Chaos, das überhaupt studieren durfte. Das war revolutionär. Ging fast gar nicht. Dann haben wir eine derartige Patchwork-Gesellschaft. Es ist ja jede Form von Ehe einfach nur auch richtig im Denken vieler, vieler Leute. Dann haben wir ganz viele Entscheidungen zu treffen, jeder an seinem Platz. Das sind die Familienentscheidungen, das sind die Gemeindeentscheidungen, da ist einfach, ja, wo, was möchte ich wann tun? Wo finde ich Glück? Wo finde ich noch mehr Bequemlichkeit und Luxus? Und wen bete ich letztlich an? Den Gott, den wir heute schon sehr gelobt haben in unseren Liedern? Oder so vieles andere? Orientierung finden. Wo? Das fing schon mit Adam und Eva an. Sie kriegten ganz konkrete, klare Rahmenbedingungen von Gott. Aber da kamen ja auch andere Stimmen. Ja, sollte Gott gesagt haben. Und wenn ihr von dem Baum in der Mitte des Gartens esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Ja, wo suche ich jetzt meine Orientierung? Bei dem, wo ich dann selber größer rauskomme, ihr werdet sein wie Gott. Wer möchte nicht groß sein? Wer möchte nicht alles wissen wollen und alles Wissen haben wollen? Sie mussten sich entscheiden. Und sie entschieden anders, als Gott es vorgegeben hat, als guten Weg. Und das Elend begann. Und der erste Mord begann dort, nach dieser ihrer Entscheidung. Entscheidungen treffen, Orientierung finden. Wo? Da ist der reiche junge Mann, der wird von Jesus super aufgeklärt, nachdem er mit der wichtigsten Frage des Lebens zu Jesus kommt. Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Und Jesus nimmt sich die Zeit und erklärt ihnen ein Gebot und eins nach dem anderen. Und der kann sagen, also der ist weit besser wie ich, der kann sagen, das habe ich alles getan und gehalten von Jugend auf. Also da ist bei mir alles in trockenen und guten Tüchern. Und dann sagt Jesus zu ihm, dann geh doch hin und verkauf alles, was du hast. Gib es den Armen, also stell alles hinten an und geh einfach mit mir. Und was war seine? Jetzt hat er Orientierung erklärt gekriegt. Und jetzt entscheidet er sich, aber nicht dafür, all das Materielle und was er alles besitzt, hinten anzustellen und mit Jesus seinen Weg zu gehen. Er entscheidet sich für seine Besitztümer, Bankaccounts, Anlagen. Und jetzt kommt ein Moment, da steht in der Bibel, und Jesus sah ihn und liebte ihn, aber er ließ ihn gehen, weil er sich entschied, an dem zu krallen, was Materielles und Diesseitiges ist. Und dann steht da, der junge Mann, er drehte sich von Jesus weg und ging traurig davon. Wir kriegen Orientierung. Das Wort Gottes sagt uns, so wie der Josua seine Orientierung gekriegt hat, beim Assistent sein neben Mose her und dann ganz konkret, als er die Stafette übernahm, so kriegen auch wir im Wort Gottes ganz klare Informationen. Da ist der erste König, der wird gesalbt und dieser König Saul entscheidet nach eigenem Gutdünken. Er wird von Samuel, dem von Gott Beauftragten, ermahnt, aber er kehrt nicht um. Von Gott erwählt, von Gott berufen, eingesetzt. Und wo endet Saul? Im Selbstmord. Wenn wir nachlesen in 1. Samuel 31, Vers 4 und 5. Orientierung finden. Wo finde ich sie? Auch in der Gemeinde Jesu, als es über Jerusalems Grenzen hinausging, da war ein Paulus, ein Barnabas. Sie waren miteinander unterwegs. Und plötzlich haben sie zweierlei Meinung. Der Barnabas möchte gern den Johannes Markus mitnehmen. Paulus sagt, geht überhaupt nicht. Er hat versagt, den lass mal lieber zu Hause. Der soll mal lieber zu Hause seine Kartoffeln schälen. Und jetzt gehen die getrennte Wege, aber die behalten das große Ziel. Was immer wir tun, wo immer wir hingehen, wir gehen, um den Menschen Jesus zu bringen. Die Botschaft Gottes. Verschiedene Richtungen, aber klares Ziel. Und wisst ihr, wenn wir manchmal unseren Alltag als fromme Leute so leben, in unserem Betrieb, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, in unserem Städtle, in unserem Dorf, da kann es uns auch gehen wie einem Asaf. Ein frommer Mann, 12 Psalmen gedichtet, mit mächtigem Inhalt. Und eines Tages kommt er ins Schleudern. Er kommt in eine Krise. Er sieht, wie es den Gott Losgelösten so gut geht. Er sieht, wie die da sich protzen und groß tun. Was weiß der da oben schon? Und die leben und es flutscht alles. Und er kommt in Schleudern mit seinem. Und ich halte mich an die Gebote und habe alle Mühe. Und er kommt nicht mehr zurecht. Aber er tut einen großartigen Schritt. Dieser Asaf, er geht ins Heiligtum, so lesen wir in Psalm 73, Vers 16 oder 17. Bis dass ich ging ins Heiligtum, in die Gegenwart Gottes. Und dort in der Gegenwart Gottes habe ich neu sortiert. Was habe ich denn? Was haben die denn? Sie protzen und strotzen und haben alles hier auf dieser Welt. Und ich mühe mich, in deinen Geboten zu laufen. Aber das ganz Großartige, was ich habe, ist, wenn ich den letzten Atemzug tue, dann gehöre ich immer noch dir. Und daraus erwächst dieses, dennoch bleibe ich stets an dir. Egal wie ich auch jetzt angefochten bin in meinem Leben mit dir, Gott. Und wer von uns, der mit Gott geht, ist nicht angefochten? Ich kenne das. Ich weiß von Anfechtungen, wo ich sage, Herr, das Einzige, was ich noch habe, wo ich ganz sicher bin, dass mir es keiner nehmen kann, das bist du. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Und dann zählt er auf, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und wenn ich nur dich habe, so habe ich alles. Und selbst wenn mir Himmel und Erde und alles genommen wird, dich habe ich. Und deshalb singt er am Schluss des Psalms, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze auf dich, den Herrn, und verkündige all dein Tun. Da mittendrin, in Krieg und Kriegsgeschrei und Erdbeben und Durcheinander, wo ganz viele fromme Leute nicht mehr drin haben, was draufsteht, da steht jetzt Klima und Umwelt und weiß ich was alles für Zeug. Ich sage ja nicht, dass das unwichtig ist, aber das wird keinem einzigen Menschen helfen, ewiges Leben in Christus zu kriegen. Das sind eigentlich nur Werke, die aus einem Leben mit dem Schöpfer als Geschöpf dann natürlicherweise getan werden, dass man die Schöpfung wahren möchte und bewahren möchte. Orientierung finden. Was hat Priorität in meinem Leben? Die Frage muss ich mir ja mal stellen. Und wisst ihr, dieser Gott, der uns in Jesus erlöst hat und was wir vorhin im Abendmahl nochmal so deutlich auch erlebt haben, dieser Gott, der möchte nicht, dass wir seine Geschöpfe kreuzen fehlaufen. Er ist nicht von uns gemacht worden, wie alle Götter und Götzen, aber wir sind von ihm gemacht worden und geschaffen worden. Und wir dürfen bei ihm Orientierung finden. Ich habe es nicht bereut, 1968, als ich hin und her geworfen war in vielen Dingen in meinem Leben mit 19 Jahren. Und dann war es eine ältere Dame, die Frau Glüsow. Sie hat mich eingeladen. Sie kam ins Geschäft, bezahlte ihre Rechnung und gab mir die Einladung. Ich habe die Einladung in den untersten Schubladen des Schreibtisches verschwinden lassen. Und Gott, wie es meinen Patenonkel von jetzt auf gleich beim Frühstückessen vom Stuhl fallen, und er war innerhalb von ein paar Minuten von der Zeit in die Ewigkeit gegangen. Und all meine Clubfreunde, alles, was ich kannte an Menschen, konnten mir keine Antwort geben. Und dann fand ich den Zettel wieder, den die Frau Glüsow mir gab. Und ich durfte Orientierung finden, indem ich hinging und Gottes Wort hörte und bis heute da auf dem Weg mit ihm sein darf. Zweitens, Orientierung halten. Haltet die Orientierung. Wisst ihr, finden, das ist eins. Aber dranbleiben. Dranbleiben, mit diesem Gott gehen. Egal wie widerspenstig das Volk ist, das ich als Josua leiten muss. Orientierung halten. Wenn so viel Besserwisser da sind, und das gibt es leider auch in unseren Gemeinden. Es war für mich erstaunlich, wie so ein Virus es schafft, ganze Gemeinden zu spalten. Was haben wir denn in 20 und 30 und 40 und 60 Jahren Bibelunterricht in Gottesdiensten und was wir für Veranstaltungen haben gelernt? wenn wir da, wenn so ein kleiner Virus plötzlich alles durcheinander jagen will, das haben wir gelernt. Eine Gemeinde, die hat es so gemacht. Als nichts mehr ging, das Erste, was die im Vorstand beschlossen, wir richten eine Telefonkonferenz zum Beten ein. Jeden Abend gibt es eine halbe Stunde Beten. Wer immer sich dazuschalten will, der kann da mittun. Man konnte von Gelsenkirchen mittun, obwohl die im Schwarzwald sind. Und Gott schenkte es, dass im November 2020 von jungen Leuten initiiert, die Erzähler sagten, ach, unsere ganzen Kumpels und Kollegen, die sind ja auch alle eingesperrt, wir haben einen großen Parkplatz, wir stellen die Pavillons auf und wir machen nach Vorschrift, aber wir machen. Und während wir hier uns jetzt treffen, haben sie dort heute Morgen ihren Heimathafen-Gottesdienst. Da kommen 40, 50 und 60 junge Leute, die wären nie in der Gemeinde erschienen. Kann ich in der Pandemie Orientierung halten? Kann ich in dem Chaos der Welt Orientierung halten? Da sagt Gott dem Josua, sei mutig und stark und halte dich an mein Wort, dann wird es dir gelingen. Weiche weder zur Rechten noch zur Linken. Und ich behaupte, wer nicht wirklich im Wort Gottes studiert, sich von Wort Gottes durch den Geist Gottes leiten lässt, der hat es ganz schwer, klare Orientierung zu behalten. Schon der Psalmist in Psalm 119, der längste Psalm mit 175 Versen, sagt uns im 105. Vers, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Er sagt im Vers 104, dein Wort macht mich klug. Er sagt im gleichen Vers, gleichen Psalm, Vers 9 bis 11, wie kann ein junger Mann, ein junger Mensch, wie kann ein Mensch seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort. Und ich möchte euch heute sagen und einfach Mut machen. Macht wie ein Josua. Die ganzen Jahre, egal wie es war mit Auf und Abs, durch dick und dünn, er hielt sich an Gottes Wort. Und jetzt, wo die Leute sesshaft geworden sind, jetzt, wo alles eigentlich einfacher wird, wo man nicht auf Wanderung ist und nicht so eine Ration für den Tag nur kriegt. Man kann sich Reichtümer anlegen, Schritt für Schritt. Jetzt sieht er, da ist eine ganz schnelle Linie nach rechts und links zu schielen, um das zu tun, was alle tun. Und deshalb, was ich gelesen habe am Anfang, das war sein letztes Vermächtnis, der Landtag zu sichern. Noch einmal sein ganzes Volk hinzuweisen, wer ist dieser Gott, was hat dieser Gott getan. Und wir haben vorhin negative und positive Beispiele gehabt, wie zum Beispiel ein Asaf dranbleibt, auch wenn er in Krise kommt, wie aber ein König Saul sich letztlich so weit von Gott entfernt, dass er sich selber das Leben nimmt. Und wie gut ist es, wenn man Orientierung hält, wenn man sich an Gottes Wort hält. Denkt mal an den Daniel und seine Freunde in Babylon. Das war kein Zuckerlecken, wenn der Nebukadnezar den Größenwahn kriegt und dann anfängt, so eine Statue aufzustellen und beim Schall der Posaune muss jeder vor dieser Statue niederfallen und diese Statue anbeten. Und da wagen sich diese Kriegsgefangenen, diese hebräischen jungen Leute, der Satrach, der Mesach und der Abednego, und sie wagen es, stehen zu bleiben. Könnt ihr euch vorstellen, was das war? Protest pur. Das Regime des großen Herrschers Nebukadnezar in Babylon weniger wichtig nehmen als den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Den, der alles geschaffen hat, dem anzubeten, dem nichts unmöglich ist. Und jetzt kriegen die eine zweite Chance. Jetzt kriegen die noch einmal gesagt, also beim zweiten Anlauf, wenn ihr aber nicht niederfallt, dann kommt ihr in den Ofen, der siebenmal heißer geschürt wird. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Und sie bleiben widerstehen und sagen ganz klares Zeugnis, wir werden bei diesem Gott der Bibel bleiben. Wir werden nicht vor dieser Statue niederfallen. Gott kann uns erretten und selbst wenn er uns nicht errettet, wollen wir nicht niederfallen vor einer Statue. Und ganz Babylon konnte sehen und erleben, dass dieser Gott, als der Nebukadnezar guckte, da marschierten vier da drin rum, einer war so ganz anders. Und ihr wisst ja, hey, packt mal ein Haar und haltet es über diese Kerze, das ist ja gleich fertig. Und denen ist noch nicht mal ein Haar versenkt gewesen. Ich wollte mal in den Hirnen begraben, was die alle gedacht haben, die Babylonier, über den großen Gott. Und deshalb, du kannst nur Orientierung halten, wenn du gerade bleibst, wenn du nicht buckelst und einknickst, vor welchen Ideologien auch immer, vor welchem sozial-humanitären Denken, ohne geankert sein in Gott. Auch Daniel blieb die Löwengrube nicht erspart. Und ein weiteres Mal sah ganz Babylon die Größe und Macht Gottes. Und deshalb, wenn wir Orientierung finden, Orientierung halten, dann dürfen wir auch als drittes Orientierung geben. Und das hat der Josua gemacht. Er sieht als alt gewordener Leiter und Führer, jetzt ist die Gefahr, wo alles so sesshaft wird und jeder so sein Äckerle anbauen kann und seine Vorratsräume füllen kann. Wo gucken meine Leute jetzt hin, wo es ihnen gut geht? Wo orientieren sie sich jetzt? Und ich finde das so ganz großartig, wie er nicht sagt, ihr müsst. Er ist sehr weise. Er blättert die ganze Geschichte Gottes auf in diesem Landtag in Siegen. Er erzählt und sagt. Und er sagt dann, aber ihr entscheidet, wem ihr dienen wollt. Wem ihr in die Zukunft gehend, die nicht einfacher wird, wem ihr dienen wollt. Ihr entscheidet. Und dann setzt er das fanfarenstoßmäßig letzte drauf. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir bleiben bei diesem Gott, den wir erlebt haben, durch gute und schwere Zeiten, durch viele Jahre mit Auf und Abs, durch Herausforderungen, die wir menschlich gesprochen gar nicht meistern konnten. Und da waren viele drin in diesen 40 Jahren Wüstenwanderung. Und zum Schluss möchte ich noch den Schlenker machen zur Hagar. Vor 3 Tagen war die Bibellese, jetzt muss sie gehen mit diesem Ismael, weil Gott das so will. Und sie sitzt in der Wüste, sie kann das Elend nicht mehr sehen. Sie packt ihren Ismael unter einen Busch Sie kann das Jammern nicht mehr hören und sie möchte nicht sehen, wie der verenden muss. Und dann kommt Gott, zeigt er eine Wasserquelle. Und wie oft finden auch wir Situationen in unserem Leben, wo wir nicht wissen, wie, wo, wann, was. Wie kann ich das schaffen? Haben wir unsere Gedanken und Augen am Problem fokussiert oder an dem Gott, der uns bisher geführt hat? Ich rief einen Mann an, dessen hat 4 Kinder, wir haben demnächst eine Freizeit zusammen. Und er sagte, meine Andrea, unsere Andrea mit 46, sie bekam im Oktober 2020 Corona. Sie kann nichts mehr. Sie ist fertig als Lehrerin. Sie musste aufhören. Sie musste nach Hause zu den Eltern. Sie konnte sich selber nicht mehr versorgen, kann es nicht. Und da, wo sie jetzt wohnt, im großen, ganzen Umkreis, es gibt keinen Arzt, der sie als Patient aufnimmt. Sie haben 54 Ärzte konsultiert. Wenn ihr euch das vorstellt, was sagst du so jemandem am Telefon? Da fiel mir die Bibellese ein von dieser Hagar. Die war morgens dran. Und ich sagte ihm, Hans-Jörg, ich weiß, dass der Gott, der Hagar und dem Ismael den Weg zeigte und ihnen Versprechen gab und Hoffnung machte, der wird euch nicht fallen lassen. Was sagen wir Leuten, wenn wir nicht mehr das Wort Gottes haben und lesen? Und deshalb wünsche ich uns, dass wir es tun wie ein Josua. Orientierung suchen, Orientierung finden, Orientierung halten und auch anderen Orientierung geben durch das Wort, das Gott uns geben will, Tag für Tag.